Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Freitag, zu der ich herzlich begrüße den stellvertretenden Regierungssprecher Sebastian Hille und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Es gibt heute erneut eine große Themenfülle, das sage ich schon mal vorab, sage es vielleicht nachher noch mal ein bisschen genauer. Wir fangen aber wie an jedem Freitag zunächst mit den Terminen des Bundeskanzlers für die kommende Woche an.
Vielen Dank, schönen guten Tag auch von mir, das mache ich sehr gerne. Wie üblich am Freitag hier der Blick auf die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche mit zwei ganz besonderen Höhepunkten. Da komme ich gleich im Verlauf der Woche zu. Los geht's am Montag, dem 29. September. Da ist der Bundeskanzler zu Gast in Düsseldorf. Am Nachmittag wird er von dem Präsidenten des Landtages von Nordrhein-Westfalen begrüßt und wird sich kurz mit ihm zu aktuellen Themen austauschen. Am Abend wird er am Ständehaustreff der Rheinischen Post teilnehmen, das im Rahmen eines Abendessens stattfindet. Ab 20.15 Uhr wird der Bundeskanzler eine Stunde lang die Fragen des Chefredakteurs Moritz Döbler beantworten. Die Veranstaltung ist bis auf das Familienfoto nicht presseöffentlich. Am Dienstagmorgen, dem 30. September um 8 Uhr, empfängt der Bundeskanzler die Preisträgerinnen und Preisträger des 60. Bundeswettbewerbs Jugend forscht im Kanzleramt. Die Einladung zu einem Empfang im Bundeskanzleramt geht schon seit 1981 an die Bundessiegerinnen und Bundessieger sowie Platzierten und ist somit gute Tradition. Im Rahmen der Veranstaltung wird Friedrich Merz den mit 3.000 Euro dotierten Sonderpreis des Bundeskanzlers für die originellste Arbeit übergeben. Am Empfang nehmen auch Bundesbildungsministerin Karin Prien und Bundesforschungsministerin Dorothee Bär teil. In diesem Jahr erhält den Preis Louis Schwarzlose, 18 Jahre alt, aus Hamburg, für seine Entwicklung einer mobilen, autarken und autonomen Forschungsboje. Die Präsentation des Jugendforschers, die Preisverleihung und die anschließende Diskussion mit allen Preisträgerinnen und Preisträgern sind presseöffentlich. Außerdem können alle Interessierten die Veranstaltung über den Livestream auf bundesregierung.de verfolgen. Damit kommen wir zum ersten Höhepunkt der kommenden Woche, denn direkt im Anschluss kommt das Bundeskabinett zu seiner zweitägigen Klausurtagung im Gästehaus des Auswärtigen Amtes der Villa Borsig zusammen. Vor Beginn der Zusammenkunft wird Bundeskanzler Merz ein kurzes Pressestatement geben. Um 10 Uhr beginnt dann die Klausurtagung. Am ersten Tag steht die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im Mittelpunkt. Zunächst geht es um die Frage, wo steht Deutschland bei diesem Thema? Dazu wird als Gast Professor Markus Brunner-Meyer von der Princeton University erwartet. Im Anschluss wird die Wettbewerbsfähigkeit mit einem Deep Dive, einer detaillierten Analyse, unterzogen. Es sind Vorträge des BMF, BMWE, BMUKN sowie des BMV geplant. Am Nachmittag wird dann der Blick nach vorn gerichtet mit dem Themenblock Hightech und Innovationen als Triebfeder für Wettbewerbsfähigkeit. Hierzu sind Grazia Vittadini von der Lufthansa und Gerd Schankowski von der Schwarzgruppe als Gäste geladen. Das BMFTR wird die wesentlichen Inhalte der Initiativen der Hightech-Agenda für Deutschland vorstellen. Am Mittwoch, dem 1. Oktober, geht es dann weiter, und zwar schon um 7.30 Uhr mit dem BMDS und den Themen Staatsmodernisierung und Modernisierungsagenda Bund. Nach diesem Themenblock schließt um 9 Uhr die 17. übliche Kabinettssitzung an. Um 10.30 Uhr ist der Beginn der Pressekonferenz mit Bundeskanzler Merz und den Bundesministern Klingbeil und Dobrindt vorgesehen. Anschließend geht es für den Bundeskanzler direkt weiter nach Kopenhagen, wo er am informellen Treffen des Europäischen Rates teilnehmen wird. Hauptthemen dieses informellen Europäischen Rates werden die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit der EU und die Lage sowie die weitere Unterstützung der Ukraine sein. An den Rat schließt sich das 7. Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft, kurz EPG, an. Dieses beginnt am Mittwoch mit einem Abendessen zu Ehren der Teilnehmenden des Treffens, gegeben vom König und der Königin von Dänemark. Am Donnerstag dann findet die Sitzung der EPG statt. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und der Präsident des Europäischen Rates, Antonio Costa, haben die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs der 47 teilnehmenden europäischen Staaten sowie die Spitzen europäischer Institutionen und Organisationen eingeladen. Das Treffen ist ein wichtiges Signal der Unterstützung der Ukraine und ein klares Zeichen der konstruktiven Zusammenarbeit in ganz Europa. Ziel ist es, durch den Austausch den politischen Dialog und die politische Zusammenarbeit zu fördern, um Sicherheit und Wohlstand in Europa zu stärken. Daran an schließt sich dann der zweite besondere Höhepunkt dieser Woche, denn vom 2. bis zum 4. Oktober finden in Saarbrücken die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit statt. Und natürlich wird auch der Bundeskanzler dort dabei sein. Er trifft am Freitag, dem 3. Oktober, um 9.30 Uhr an der Staatskanzlei in Saarbrücken ein. Dort wird es gleich zu Beginn ein Gruppenfoto der Verfassungsorgane des Bundes auf dem Ludwigsplatz geben. Um 10 Uhr besucht der Bundeskanzler dann den ökumenischen Gottesdienst in der Ludwigskirche, bevor er um 12.15 Uhr am Festakt in der Kongresshalle teilnehmen und eine Rede halten wird. Im Anschluss trägt sich der Bundeskanzler ins Goldene Buch der Stadt Saarbrücken ein und nimmt anschließend am Empfang des Bundespräsidenten teil. Und nicht nur der Bundeskanzler, sondern auch die gesamte Bundesregierung wird beim Tag der Deutschen Einheit vom 2. bis 4. Oktober in Saarbrücken mit den Ministerien und mit den Ministerien vertreten sein. Entschuldigen Sie. Die Besucherinnen und Besucher des Festes haben dabei die Gelegenheit, die Arbeit der Ministerien kennenzulernen. Das Fest bietet einmal mehr Gelegenheit, vor Ort mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. In einem Dialogforum stellen sich Bundesministerinnen und Bundesminister den Fragen der Gäste. Unter anderem dabei sind Finanzminister Klingbeil, Bildungsministerin Karin Prien, Minister für Digitales und Staatsmodernisierung Carsten Wildberger, Gesundheitsministerin Nina Wagen und Landwirtschaftsminister Alois Rainer. Und natürlich ist auch die Ostbeauftragte der Bundesregierung Elisabeth Kaiser vor Ort. Wen das Programm des Tags der Einheit genauer interessiert, findet alle Informationen auf bundesregierung.de/tde2025. Soweit die Termine des Bundeskanzlers für die kommende Woche.
Vielen Dank. Es gibt später auch noch eine Reiseankündigung aus dem Auswärtigen Amt und das Umweltministerium wird etwas sagen zum Thema Klimaschutzprogramm. Aber ich würde vorschlagen, wir machen erstmal Fragen zu den Terminen. Herr Großkopf, Sie hatten zur Kabinettsklausur eine Frage, richtig?
Ja. So eine schlichte Frage nur zum Ort. Hat die Villa Borsig eine Bedeutung oder eine symbolische Kraft? Und warum findet das nicht wie sonst üblich oder wie früher üblich in Meseberg statt?
Naja, Sie kennen die Villa Borsig vielleicht. Das ist das Gästehaus des Auswärtigen Amtes. Ist ein sehr schöner Ort. Es ist ein gut gelegener Ort. Und deshalb hat sich die Bundesregierung, der Bundeskanzler entschieden, diese Kabinettsklausur in der Villa Borsig abzuhalten.
Meseberg wäre keine Alternative gewesen, oder?
Meseberg ist das Gästehaus der Bundesregierung, ist natürlich auch eine Alternative, aber dieses Mal findet die Kabinettsklausur in der Villa Borsig statt.
Vielen Dank.
Weitere Fragen zur Kabinettsklausur, Herr Rinke, zu einem anderen Termin?
Genau, zum informellen EU-Gipfel, Herr Hille. Mhm. Da hat der Bundeskanzler ja gestern einen Aufschlag gemacht und schon angekündigt, was ein großes Thema sein wird, nämlich die stärkere Nutzung dieser eingefrorenen russischen Vermögen. Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen ausführen, wie dieser Mechanismus genau funktionieren soll und ob die Bundesregierung glaubt, dass sie für diesen Vorschlag oder für diese Position auch auf diesem Gipfel in Kopenhagen eine Mehrheit finden wird.
Zu der Frage, wie der Mechanismus funktionieren wird, würde ich auf den Beitrag des Bundeskanzlers verweisen wollen. Da steht ja drin, wie es konzipiert und wie es gedacht ist. Es geht insgesamt bei dem Thema darum, was wir hier seit Monaten von dieser Bank sagen, was der Bundeskanzler und der Außenminister an jeder Stelle betonen. Wir wollen den Druck auf Russland aufrechterhalten und erhöhen. Und in diese Linie fügt sich jetzt der Vorschlag des Bundeskanzlers ein. Wir haben verschiedentlich auch schon betont, Putin muss deutlich werden, was für Kosten es für ihn bedeutet, diesen Konflikt weiterzuführen. Und genau da setzt der Vorschlag an, den der Bundeskanzler jetzt gemacht hat die Frozen Assets, wie sie genannt werden, nutzbar zu machen zur Finanzierung der Verteidigungsfähigkeit der Ukraine.
Nachfrage? Wenn ich nochmal nachfragen darf, also erstmal hatte ich ja noch gefragt nach der Durchsetzbarkeit in der EU und dann gibt es natürlich eine ganze Menge offene Fragen. Der Kanzler redet von 140 Milliarden, in Belgien liegen aber sehr viel mehr. Vielleicht können Sie oder das Finanzministerium der Aufklärung machen, wie man eigentlich zu den Zahlen kommt und wie der Mechanismus funktioniert. Denn es soll keine Enteignung sein, aber das Geld geht trotzdem an die Ukraine. Das ist auf den ersten Blick nicht ganz verständlich.
Ich verstehe Ihr Interesse auch darauf gerichtet, wie mehrheitsfähig das in der Europäischen Union ist. Es ist das Wesen von Vorschlägen, dass jemand einen Vorschlag macht, und der Bundeskanzler hat auch schon darauf hingewiesen, dass er das beim informellen Rat in der kommenden Woche in Kopenhagen mit den Partnern in der EU besprechen wird. Und Sie haben ja auch im Text wahrscheinlich gelesen, dass unsere Empfehlung auch ist, das nicht auf die EU beschränkt zu halten, sondern auch andere Partner dazu zu motivieren, im Rahmen der G7 beispielsweise ähnlich zu verfahren. Es geht darum, den Druck auf Russland zu erhöhen. Es geht darum, deutlich zu machen, mit was für Kosten es verbunden ist, für Russland, für Wladimir Putin, diesen Konflikt weiter fortzusetzen. Und über die Detailregelung, das hat dann natürlich damit zu tun, wie die Beratungen laufen. Die Idee des Bundeskanzlers liegt jetzt auf dem Tisch, und alles Weitere dann in den nächsten Schritten in der Beratung in Kopenhagen. Und dann haben wir ja noch einen Europäischen Rat, einen formellen, also einen regelmäßigen Ende Oktober, bei dem dann, so wäre die Zielstellung, nötige Beschlüsse gefasst werden könnten.
Frau Neuert. Ich kann es fürs Finanzministerium gerne nochmal ergänzen. Der Minister hat sich ja auch am Rande des informellen ECOFINs letzte Woche in Kopenhagen dazu geäußert und auch gestern nochmal, und betont auch da nochmal, dass man den Druck auf Putin weiter hochhalten muss und erhöhen muss und dass es deswegen richtig ist, die eingefrorenen russischen Vermögen stärker zu nutzen. Und er hat in seinem Statement letzte Woche ja auch gesagt, dass wir diejenigen sein wollen, die etwas möglich machen und nicht die, die etwas verhindern. Und deswegen prüfen wir jetzt auch, was eben rechtlich möglich ist und was eben auch verantwortbar ist. Das ist ja auch genau das, was der Bundeskanzler deutlich gemacht hat. Und jetzt werden natürlich auch im Kreise der G7 und Europa FinanzministerInnen weitere Beratungen dazu folgen.
Herr Fechtner dazu?
Ganz kurz zu den 140 Milliarden, die Sie erfragten, Herr Rinke, noch was beitragen. Die Summe ergibt sich zunächst mal aus den Berechnungen der Kommission. Das heißt, die Frage wäre natürlich an die Kommission zu richten, aber es gibt ja bereits Kredite zugunsten der Ukraine, die wiederum mit Zinserträgen des russischen Zentralbankvermögens abgesichert sind. Und die Kredite laufen weiter, und die Zinserträge, mit denen sie gesichert sind, sollen ja weiter generiert werden.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Dann jetzt Herr Fechtner.
Vielen Dank, Nico Fechtner, DTS. Herr Heller, auch mit Hinblick auf die Reise nach Kopenhagen hatte der Bundeskanzler in Madrid angekündigt, dass die Bundesregierung bis zu dem Treffen eine einheitliche Meinung zu möglichen Israel-Sanktionen haben wird. Ist so eine Position jetzt gefunden?
Der 1. Oktober liegt ja noch in der Zukunft, also ist noch etwas Zeit. Ich gehe davon aus, dass das, was der Bundeskanzler in Madrid angekündigt hat, sich auch bestätigen wird. Aber ich habe jetzt zu diesem Zeitpunkt nichts, was ich Ihnen von hier dazu mitteilen müsste.
Können Sie denn aber sagen, wie die tagesaktuelle Haltung des Bundeskanzlers zu dem Thema ist, oder vielleicht nochmal zusammenfassen, was er darüber denkt?
Sagen Sie bitte nochmal, zu welchem Thema die tagesaktuelle Haltung?
Eben die Meinung zu möglichen Israel-Sanktionen.
Herr Fechtner, da kennen Sie, von daher ist der Begriff tagesaktuell in dem Zusammenhang nicht nötig. Das ist die bekannte Position, die wir hier schon vielfach vorgestellt und erläutert haben. Darauf würde ich verweisen, daran hat sich nichts geändert.
Dazu Herr Rinke.
Wenn jetzt das Thema Israel angeschnitten ist, weiß ich nicht, ob man da nochmal nachfragen kann. Oder?
Weil es ein weiter Bogen vermutlich von den Terminen des Bundeskanzlers über Kopenhagen nach Israel.
Ja. Aber wenn wir gerade bei dem Thema sind.
Aber vollkommen berechtigt, weil natürlich Israel bei dem Rat in Kopenhagen eine Rolle spielen wird.
Absolut, war auch keine Kritik.
Herr Hinterseher, vielleicht können Sie sagen, ob die Bundesregierung jetzt eigentlich noch fürchtet, dass Israel den Schritt der Annexion im Westjordanland geht, nachdem der US-Präsident sich so klar gegen diesen Schritt ausgesprochen hat.
Ja, wir begrüßen zunächst mal natürlich diese Äußerungen und Sie kennen unsere Haltung zur Zwei-Staaten-Lösung. Gleichzeitig bleibt natürlich die Sorge und die drücken wir gegenüber den israelischen Partnern natürlich auch aus, dass eine Annexion der Westbank, aber übrigens auch der Siedlungsbau im Westjordanland und Ostjerusalem weiterhin ein erhebliches Hindernis auf dem Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung ist, die wir ja unterstützen.
Aber Sie haben keine Hinweise der israelischen Regierung. Es gibt sehr enge Kontakte, dass man jetzt auf solche Schritte verzichtet.
Ich habe darüber hinaus nichts mitzuteilen heute.
Weitere Fragen dazu oder zu Terminen des Bundeskanzlers? Herr Jessen, das war nicht ganz sicher.
Wäre eine Frage zu Israel, aber wenn der Komplex noch einmal gesondert behandelt wird, dann warte ich damit.
Eben gerade war es ja der Versuch, das jetzt damit abzuhandeln. Ja, ja. Insofern stellen Sie lieber jetzt die Frage, weil wir haben noch viele andere Themen.
Okay. Es ist das Thema Waffenlieferung. Es wurde jetzt berichtet medial, dass keine Genehmigung nach dem 8. August mehr erteilt worden wären. Wenn Sie das nicht dementieren als Bundesregierung, gehe ich davon aus, dass das stimmt. Meine Frage bezieht sich darauf, wie ist es aber mit Waffenlieferungen aus den USA, die über Deutschland als Umschlagepunkt nach Israel geliefert werden? Der Flughafen Köln-Bonn dient als Umschlagepunkt für FedEx-Lieferungen. Nach Berichten sind allein seit dem 8. August mehr als 300 waffenrelevante Komponenten über Köln-Bonn nach Israel geliefert worden. Das sind Waffenlieferungen über Deutschland.
Herr Jessen, mögen Sie eine Frage formulieren?
Die Frage ist, gibt es dafür eine Genehmigung oder eine Kontrolle seitens der Bundesregierung?
Kann das BMWE dazu was sagen? Ich kann es nicht.
Dazu liegt mir nichts vor, das muss ich Ihnen nachreichen.
Ja, danke.
Dann dazu eine Nachreichung. Dann nochmal die Frage, gibt es Fragen zu anderen Terminen? Herr Rinke?
Zum 3. Oktober hätte ich noch eine Nachfrage. Herr Hille, Sie haben jetzt eine Person gar nicht erwähnt, nämlich den französischen Präsidenten, der anscheinend auch an dieser Veranstaltung teilnimmt und da reden wird. Wird der Bundeskanzler Macron da nicht treffen? Oder gibt es kein bilaterales Gespräch?
Dazu ist mir nichts bekannt, das hätte ich sonst hier vorgetragen. Das andere ist so zutreffend, wie Sie das geschildert haben. Nur ich würde für die protokollarische Sicht werben. Deshalb, wir sind da nicht der Haupteinladende, sondern das ist der Bundesratsvorsitz liegt beim Saarland und das Saarland ist der Gastgeber bei diesem Tag. Dementsprechend ist auch das Saarland offiziell einladender sozusagen und deshalb habe ich nicht die Teilnahme vom französischen Staatspräsidenten als Sprecher der Bundesregierung sozusagen bestätigt, aber dem ist so.
Schon klar, aber die Frage zielte natürlich auf ein bilaterales Gespräch des Kanzlers. Also wenn sich die beiden da schon sehen, es liegt ja nahe, dass die beiden sich vielleicht ja auch absprechen.
Das stimmt, das will ich auch nicht ausschließen, aber unabhängig von einem möglichen bilateralen Treffen zu diesem Zeitpunkt und an diesem Ort, wissen Sie, wie eng der Austausch zwischen Deutschland und Frankreich, namentlich zwischen dem Bundeskanzler und dem französischen Staatspräsidenten ist. Es gab in den letzten Wochen, ich habe jetzt den Überblick schon verloren über die Zahl der Treffen, aber vielfach Treffen zwischen deutscher und französischer Seite, zwischen dem Bundeskanzler und dem französischen Präsidenten. Also da besteht nicht akut der Bedarf, nochmal einen extra Termin zu haben, aber die sind ständig im Gespräch miteinander. Möglicherweise auch noch am Rande des Tags der Einheit in Saarbrücken, aber da geht es ja um ein anderes Thema.
Dann sehe ich keine weiteren Fragen zu Terminen des Bundeskanzlers. Dann, Herr Hinterseher, haben Sie eine Reiseankündigung?
Ja, ich hätte eine Reiseankündigung des Außenministers für Sie. Außenminister Wadephul wird am Montag nach Warschau reisen. Er nimmt dort an einem Treffen im Weimarer Dreieck-Format teil, also gemeinsam mit seinen Amtskollegen aus Frankreich und Polen. Im Anschluss ist dann ein weiteres Gespräch im Weimarer Format geplant, bei dem auch der ukrainische Außenminister Andriy Sybiha dabei sein wird. In den Gesprächen wird es vor allem um die aktuell drängenden Fragen rund um europäische Sicherheit und Verteidigung gehen und natürlich auch um unsere gemeinsame Unterstützung für die Ukraine. Danach nimmt der Außenminister noch am Warsaw Security Forum teil. Dort wird er auf einem Panel zur europäischen Sicherheit und Abschreckungsfähigkeit sprechen. Ein zentraler Termin ist auch das bilaterale Gespräch mit dem polnischen Außenminister, mit Radek Sikorski, am Montagnachmittag. Dabei geht es um außen- und sicherheitspolitische Fragen ebenfalls, aber auch ganz konkret natürlich um die deutsch-polnischen Beziehungen. Polen ist einer unserer engsten Partner, Freunde und Verbündeten. Und gerade die letzten Wochen haben das nochmal sehr deutlich gemacht. Diese enge Zusammenarbeit mit Polen wollen wir weiter ausbauen, nicht nur, aber natürlich ganz besonders im Bereich der Sicherheit.
Gibt es dazu Fragen? Frau Gerhäuser.
Kurz, das habe ich dann richtig verstanden, Herr Hinterseher, dass das Weimarer Dreieck nur auf Ebene der Außenminister ist, keine weiteren Ministerien vertreten?
Ich habe hier die Reisen des Außenministers.
Ja, gut. Dann richte ich die Frage an denjenigen, der sich aufgefordert
ja,
fühlen würde, noch jemanden hinzuzufügen oder nicht. Danke.
Das sehe ich nicht. Weitere Fragen sehe ich auch nicht. Dann kommen wir zum Thema Klimaschutzprogramm. Da hat erstmal das Ministerium für Umwelt, Klimaschutz und so weiter das Wort.
Naturschutz und nukleare Sicherheit.
Danke.
Ja, Klimaschutzprogramm, das war ja bei der letzten Regierungspressekonferenz kurz Thema. Der Regierungssprecher hat angekündigt, dass wir heute etwas nach Ablauf der gestrigen Frist sagen, um vielleicht nochmal für alle den Rahmen zu setzen. Klimaschutzprogramm, da sind wir im Paragraph 9 des Klimaschutzgesetzes. Demnach muss die Bundesregierung spätestens 12 Kalendermonate nach Beginn der Legislaturperiode ein Klimaschutzprogramm vorlegen. Das wäre der 25. März 2026, aber aufgrund der Bewertungen des Umweltbundesamts und auch des Expertenrats für Klimafragen ist es eben jetzt erforderlich gewesen, schon bis zum 25.09. mit der Sammlung der Maßnahmen zu beginnen und möglichst bald auch ein Klimaschutzprogramm aufzusetzen. Gestern, wie gesagt, ist die Frist abgelaufen und wir können feststellen, dass alle für die jeweiligen Sektoren federführenden Ressorts fristgerecht ihre Beiträge zum Klimaschutzprogramm geliefert haben. Im Einzelnen sind das für die zuständigen Ministerien Energie und Industrie, das Wirtschaftsministerium, dann Verkehr, das Verkehrsministerium, Gebäude, BMWE und BMWSB, Landwirtschaft, das Landwirtschaftsministerium und für Landnutzung eben das Umweltministerium und das Landwirtschaftsministerium. Diese Sektoren sind ja die Sektoren, die halt ein besonderes Augenmerk haben im Klimaschutzgesetz. Das Klimaschutzprogramm ist allerdings ein Programm der gesamten Bundesregierung. Also insofern können auch andere Ministerien Beiträge leisten. Und da haben wir eben ergänzende Rückmeldungen vom Finanzministerium und vom Forschungsministerium bekommen. Das sozusagen erstmal als Zwischenstand, den wir vermelden können. Jetzt starten die Beratungen innerhalb der Bundesregierung. Gutachterinnen und Gutachter werden die Treibhausgaswirkungen in Augenschein nehmen und eben auch die sozialen Folgen der vorgeschlagenen Maßnahmen bewerten. Anschließend gibt es auch eine Runde beim Expertenrat für Klimafragen, der eben das gesamte Programm begutachten wird und es wird eine Öffentlichkeitsbeteiligung geben. Zu inhaltlichen Fragen kann ich demnach naturgemäß jetzt noch nichts sagen, weil der Prozess startet ja eigentlich jetzt erst. Trotz allem lässt sich heute sicherlich sagen, Deutschland ist beim Klimaschutz sehr weit gekommen. Die Treibhausgasemissionen sind seit 1990 um rund 50% gesunken. Jetzt geht es darum, die zweite Halbzeit auf dem Weg zur Klimaneutralität zu gestalten. Ziel ist es also nicht nur bis 2030, sondern auch auf dem Weg zur Klimaneutralität 2045 mit zusätzlichen Maßnahmen auf Kurs zu kommen. Das betrifft alle wesentlichen Bereiche und darum auch, sind auch eben alle zuständigen Ministerien gefragt.
Fragen dazu. Erst Herr Kreuzfeld, dann Herr Jessen.
Vielen Dank, Herr Scholzenberg. Können Sie was zum weiteren Zeitplan sagen? Es ist ja vorgeschrieben, haben Sie gesagt, erst im nächsten Frühjahr. Aber der Minister hatte ja zu Beginn der Legislatur angekündigt, er würde das noch in diesem Jahr vorlegen, das Klimaschutzprogramm. Steht diese Zusage noch? Also wann werden wir das Fertige kriegen können? Wenn Sie noch nichts zu den Inhalten sagen können, können Sie was zum Umfang sagen? Also wie viele Seiten sind da so insgesamt eingegangen bei Ihnen von jedem Ministerium? Ist das eher so ja, wir werden was machen, oder sind das detaillierte Pläne? Also können Sie das wenigstens ein bisschen was sagen?
Also zu Ihrer letzten Frage würde ich gerne erstmal nur sagen, wir schauen uns das jetzt erstmal an. Die Deadline ist abgelaufen, die Beiträge liegen nun vor, werden nun eben von uns begutachtet und danach starten eben die Beratungen innerhalb der Bundesregierung. Und da bitte ich halt um Verständnis, dass dem natürlich nicht vorzugreifen ist. Der weitere Prozess ist so, wie ich ihn beschrieben habe. Wir sehen, dass es, also wir haben die Zeichen des Expertenrats für Klimafragen durchaus verstanden. Das heißt, wir müssen diese Frist bis zum 25. März 2026 nicht ausreizen. Der Minister hat sich dazu auch geäußert. Wir wollen so bald wie möglich eben auch dieses Klimaschutzprogramm ins Kabinett bringen, um eben tatsächlich auch für die 30er Jahre nicht nur selber gut aufgestellt zu sein mit Maßnahmen, sondern eben auch tatsächlich Planungssicherheit für den Wirtschaftsbereich zu geben.
Nachfrage? Eine Frage war ja nun, steht die Zusage noch, dass es dieses Jahr sein wird? Soweit wie möglich ist ja was anderes als dieses Jahr.
Ja, die Beratungen starten jetzt und ich glaube, weitere Zeitplanung kann ich da am Augenblick nicht nennen.
Also steht die Zusage nicht mehr, nehme ich damit?
Die Worte des Ministers stehen für sich.
Herr Jessen?
Herr Stolzenberg, können Sie uns etwas sagen, zu welchen oder auf welchen Klimazielen die vorgeschlagenen Maßnahmen basieren? Solche Benchmarks werden ja üblicherweise gleich zu Anfang vorgeschlagener Maßnahmen benannt, damit man weiß, welche Ziele eigentlich erreicht werden sollen. Welche sind das?
Na, das sind die, die im Bundesklimaschutzgesetz festgelegt sind. Einerseits das Ziel für 2030 und das für 2040. Und anders als auf der Europäischen Union haben wir schon ein Ziel für 2040 und daran orientiert sich das.
Also die vorgeschlagenen Maßnahmen sind explizit definiert als Schritte zur Erreichung dieser so definierten Ziele, richtig?
Richtig. Und vielleicht noch in Ergänzung zur Erreichung der Klimaneutralität in 2045.
Mhm. Weitere Fragen dazu, Herr Rinke?
Vielleicht, wenn wir gerade beim Thema Klimaziele sind, dürfte ich da auch eine Frage dazu China stellen. Herr Stolzenberg, der chinesische Präsident hat ja in New York neue Klimaziele für China genannt. Ich hätte ganz gerne von Ihnen eine Einschätzung gehabt, ob Sie die besonders ambitioniert finden, positiv, oder ob das bei weitem nicht ausreicht für das, was China tun müsste.
Ja, den Beitrag des chinesischen Staatspräsidenten haben wir auch mit großem Interesse beobachtet. Es ist eine gute Nachricht, dass China als einer der größten Verursacher von CO2-Emissionen sich erstmals ein konkretes Klimaziel gesetzt hat. Der Klimaschutzbeitrag, den der chinesische Staatspräsident vorgestellt hat, setzt auf eine konsequente Minderung für die nächsten Jahre und das ist erst einmal gut. China kann aber mehr und wird sicherlich auch mehr tun. Und das hat zwei Hintergründe. Zum einen, die Folgen des Klimawandels sind in China insbesondere auch in diesem Jahr besonders spürbar und dadurch entsteht natürlich auch ein gewisser Handlungsdruck. Zum anderen erweist sich eben für China Klimaschutz auch als ein aussichtsreiches Geschäftsmodell. Und Stichworte sind hier sicherlich der Ausbau der erneuerbaren Energien und der fortschreitende Markthochlauf von klimafreundlicher Elektromobilität.
Darf ich nochmal nachfragen? Deutschland wollte ja früher eigentlich Vorreiter sein beim Ausbau erneuerbarer Energien. Würden Sie jetzt sagen, angesichts der Zahlen, die China da genannt hat, dass mittlerweile China der weltweite Vorreiter ist und nicht mehr Deutschland?
Also was jetzt die einzelne Bewertung von Staaten angeht, was den Energieausbau angeht, das würde ich meinem Kollegen überlassen. Ansonsten würde ich sagen, was wir da leisten wollen innerhalb der nächsten Jahre, wird sicherlich auch Teil des Klimaschutzprogramms sein und dann eben entsprechende Signale senden.
Dann sehe ich dazu keine weiteren Fragen und wir kommen zu Fragen zu anderen Themen. Mir wurde unter anderem genannt das Thema Raumfahrt, Sicherheit im Weltraum in mehreren Facetten. Damit fangen wir an. Dann habe ich auf der Liste noch die Stichworte unter anderem Cannabis, Zölle auf Pharmaprodukte und Avatare von Regierungsmitgliedern. Wir fangen mit dem Thema Raumfahrt an bei Herrn Peters.
Ja, eine Frage ans Forschungsministerium. Im Koalitionsvertrag
ist... Warten Sie vielleicht den kurzen Moment für die Frage, bis ich die Kollegin umsetzen konnte. Dann lässt sich konzentrierter zuhören.
Vielen Dank.
Sind Sie bereit? Ist auch ganz, wird auch ein bisschen tricky, weil ein paar Zahlen geklärt werden müssen. Im Koalitionsvertrag ist vorgesehen worden, die Mittel für die deutsche Raumfahrt zu erhöhen, insbesondere die Mittel für die ESA. Jetzt liegen ja die Haushalte vor für 2025/26. Und wir sehen, dass im Raumfahrtprogramm für Innovation und internationale Kooperation der Beitrag von 327 Millionen Euro in 24 über 229 in 25 auf 282 in 26 zurückgegangen ist. Ebenso die Beiträge an die Europäische Weltraumorganisation ESA von 1,046 Milliarden Euro in 24 auf 982 in 26 zurückgegangen ist, und auch beim DLR zeigt sich ein Rückgang von 643 Millionen Euro auf 550 Millionen Euro. Wie verhält sich diese Tatsache mit der versprochenen Erhöhung der ESA-Beiträge, mit der versprochenen Stärkung der Beiträge und Erhöhung der Beiträge zur Raumfahrt?
Genau, die Ministerin hat ja mehrfach deutlich gemacht oder gesagt, dass ihr Raumfahrt und auch die ESA sehr wichtig ist, wie es auch im Koalitionsvertrag steht. Zu den konkreten Zahlen, muss ich zugeben, müsste ich nachliefern, bevor ich hier jetzt was Falsches sage gerade.
Ja. Gut. Könnten Sie die konkreten Zahlen nochmal nachliefern, ob die den Tatsachen entsprechen? Also ich habe keinen Zweifel daran.
Mache ich gerne, ja.
Dann nochmal konkret auf die ESA gefragt. Eine Senkung der ESA-Beiträge in einem Jahr, in dem Deutschland den ESA-Ministerratsvorsitz hat, nämlich im November. Inwieweit hält die Ministerin das für politisch geboten?
Ich würde auf das rekurrieren, was ich eben gesagt habe. Ich liefere Ihnen gerne was nach.
Gut.
Danke.
Vielen Dank.
Dazu, Herr Rinke.
Ja, direkt anschließend, Frau.
Ich fürchte, Sie müssen noch.
Lieber noch vor. Kleinen Moment noch. Ich habe auch noch eine Nachfrage dazu. Gestern war der Weltraumkongress und die Industrieverbände haben unisono gesagt, dass der deutsche ESA-Beitrag von 3,5 Milliarden insgesamt auf 6 Milliarden steigen müsse, damit Deutschland hier überhaupt noch mithalten kann in Europa. Wenn Sie Zahlen nachliefern, vielleicht können Sie auch da bitte noch mal in diese Richtung was sagen. Die Ministerin hat nämlich angekündigt, dass Deutschland angeblich der größte Beitragszahler werden soll. Aber wie diese Zahlen zustande kommen, ist nicht ganz klar.
Verstanden.
Danke.
Kümmern uns, danke.
Dann hatte ich aber noch mit dem Stichwort Luftraum, aber ich glaube, da geht es eher um Sicherheit und Verteidigung, aber ich würde es anschließen, Herrn Rusch.
Erik Rusch, Epoch Times. Ich denke, die Frage geht ans BMVG. Verteidigungsminister Boris Pistorius kündigte an, dass Deutschland in den nächsten 5 Jahren 35 Milliarden Euro für Weltraumprojekte und eine Sicherheitsarchitektur im All bereitstellen wird. Wie unabhängig wird diese Sicherheitsarchitektur von außereuropäischen Staaten sein?
Ja, der Minister hat sich ja gestern sehr umfangreich auf dem BDI-Weltraumkongress hierzu eingelassen. Sie wissen, das darf ich an dieser Stelle noch mal betonen, dass wenn es insgesamt um die Frage nach unserer Sicherheit geht, da müssen wir den Weltraum einfach mitdenken. Das ist einfach Fakt. Deutschland ist hier bereit, auch im Weltraum mehr Verantwortung zu tragen. Wir bauen dafür innerhalb der Bundeswehr Strukturen auf, um uns mittel- und langfristig auch im Weltraum wirksam verteidigen und abschrecken zu können. Auch hier gilt, dafür nehmen wir also die entsprechenden Investitionen in die Hand. Wir zeigen also, wir müssen hier weiter dranbleiben und es gilt hier auch Tempo aufzunehmen. Der Minister hat sich dazu aber gestern auch eindeutig zu eingelassen, inwiefern man das alleine machen muss oder im Zweifel hier natürlich auch mit Partnern zusammenarbeiten muss. Und auch hier gilt, was am Ende immer gilt, da muss ich um Ihr Verständnis bitten, dass wir konkrete Projekte natürlich immer nur dann hier erörtern und kommentieren können, wenn sie auch entsprechend durch den parlamentarischen Haushalt durchgegangen sind und dann also tatsächlich spruchreif sind. Hier geht es erstmal darum, perspektivisch zu schauen, wie die Entwicklung und Investitionen hier in den nächsten 5 Jahren angedacht sind.
Also das schließt eine Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten nicht aus?
Ich will jetzt nicht auf die Vereinigten Staaten gehen, aber ganz klar ist ja, dass wir auch hier natürlich mit unseren Verbündeten und Partnern im Austausch stehen. Das stehen wir ja grundsätzlich. Das betrifft natürlich auch das Thema Weltraum. Auf konkrete Nationen will und kann ich mich hier jetzt nicht einschließen. Herr Kehrer dazu?
Danke, Justine Kehrer von Agence France-Presse. Ohne konkrete Projekte zu nennen, gibt es schon erste Gedanken oder Ansätze, von welchen Art von Systemen entwickelt werden könnten in diesem Zusammenhang, um Abschreckung zu gewährleisten?
Also tatsächlich geht es ja ganz insgesamt, wie gesagt, ich kann hier nicht auf konkrete Projekte eingehen, aber darum, dass wir eine resiliente Struktur aus Satellitenkonstellation, Bodenstation, gesicherte Startfähigkeiten und Services aufbauen. Das heißt, unser Ziel und Anspruch ist es, ein Gesamtpaket zu gewährleisten, das Aufklärung, Kommunikation, Schutz und Wirkung gleichmäßig bedenkt. Aber ich bitte Sie um Verständnis, dass wir keine konkreten Projekte haben, beziehungsweise ist ja auch schon jetzt so, dass wir natürlich in diesen Bereich investieren. Was bedeutet, da kann man auf unsere Berichterstattung zurückgreifen und auch in den kommenden Haushalten, sofern sie dann durch sind, sind ja hier auch im Zweifel Projekte hinterlegt, die dann eben noch durch den parlamentarischen Haushaltsausschuss müssen.
Dazu Herr Jessen.
Zur Frage des Luftraums und der politischen Auswirkungen. Der russische Außenminister Lavrov hat erklärt, gestern oder heute, die NATO habe Russland den Krieg erklärt durch ihre Unterstützung der Ukraine. Wie bewerten Sie diese neuerliche Anschuldigung?
Sie wissen, dass wir grundsätzlich von dieser Stelle die Aussagen Dritter nicht bewerten oder kommentieren. Das würde ich an dieser Stelle auch so handhaben.
Ist es etwas, was, wie gesagt, es gab in der Vergangenheit auch häufiger russische Äußerungen ähnlichen Inhalts. Ist das eine Form von Radikalisierung oder Radikalisierungsbestätigung, die die Bundesregierung in irgendeiner Weise in besondere Aufmerksamkeit versetzt, oder nehmen Sie das nur zur Kenntnis?
Ich glaube, das haben wir von dieser Stelle ja auch schon häufig erörtert. Natürlich nehmen wir zur Kenntnis, was dort gesagt wird und wie da die Kommentare sind. Aber auch hier gilt, dass wir das besonnen aufnehmen, dass wir das sicherlich für uns bewerten, aber nicht auf jede Aussage oder jede Bewertung, die da aus dem russischen Raum kommt, aktiv reagieren und von dieser Stelle diese auch kommentieren.
Herr Jessen, wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, es passt ins Bild dessen, was wir derzeit erleben. Ich erinnere an die Drohnenvorfälle in der vergangenen Woche, diverse Luftraumverletzungen, die wir gesehen haben, und diese Äußerungen aus dem Kreml kennen wir ja nun auch schon seit Längerem. Und das zeigt, dass auf russischer Seite offensichtlich keinerlei Interesse daran besteht, diesen Konflikt zu deeskalieren oder gegebenenfalls sogar diesen Konflikt zu einer Lösung, einem Frieden zuzuführen. Damit ist klar, auf welcher Seite derjenige sitzt, der sich einem Frieden verweigert. Das ist eindeutig auf der Seite Russlands und Wladimir Putins.
Herr Ruschpe, ich habe Sie noch auf der Liste mit dem Stichwort Luftraumverletzung, oder hat sich das erledigt?
Genau. Kanzler Merz äußerte gestern, dass man nicht zulasse, dass diese Übergriffe weiter stattfinden, also auf NATO-Staaten. Die Bundesregierung werde mit den NATO-Verbündeten alle Maßnahmen ergreifen, die notwendig sind, um wirksame Abschreckung zu gewährleisten und Luftraumverletzungen und Übergriffe durch die russische Armee zu unterbinden. Schließt das auch Abschüsse russischer Flugzeuge ein?
Herr Rusch, ich glaube, das hat der Bundeskanzler sehr gut, treffend und klar formuliert und bewusst so formuliert. Es zeigt, wir sind in der NATO hochwachsam. Wir nehmen das sehr ernst, was da passiert, nehmen es alles wahr. Wir sind geschlossen, entschlossen, aber zugleich besonnen. Das ist die Linie, mit der wir mit dem, was wir da derzeit beobachten, umgehen. Und es sollte völlig klar sein, dass wir die nötigen Maßnahmen ergreifen, die nötig sind, um dieses Ziel, das der Bundeskanzler beschrieben hat, zu erreichen.
Und
Nachfrage, gibt es ein mögliches Szenario, wo das realistisch wäre, dass man zu diesen Mitteln greift, zu diesem Mittel greift?
Sie wissen, wie wir mit Szenarien und Konjunktiven umgehen. Das sind hypothetische Fragen, zu denen ich mich hier jetzt nicht verhalte.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann, ich hätte das Stichwort Cannabis, aber wahrscheinlich brauchen wir da das Gesundheitsministerium perspektivisch in der ersten Reihe. Dann würde ich aber sagen, wenn der Sitzplatzwechsel gerade stattfindet, Herr Rinke, wollen Sie mit dem Avatar erstmal weitermachen?
Ja, kann ich machen. Danke. Herr Hehle, ich hätte ganz gerne gewusst, nachdem der Kulturstaatsminister jetzt ein Avatar von sich selbst geschaffen hat und darüber auch schon geredet hat, ob es eigentlich innerhalb der Bundesregierung weitere Pläne dafür gibt. Plant auch der Kanzler von sich selbst ein Avatar zu schaffen? Und wie bewertet man die Vorteile, aber auch möglichen Risiken von einem solchen Auftreten?
Dazu würde ich ganz gerne ein paar grundsätzliche Sätze noch sagen. Ich glaube, es ist völlig außer Frage, dass die künstliche Intelligenz und alles, was damit zusammenhängt, eine der größten gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen unserer Zeit ist. Die KI verändert alles, sie verändert Kultur, Medien und am Ende auch Demokratie mit enormen Auswirkungen auf Meinungsfreiheit, Urheberrechte und den öffentlichen Diskurs. Und indem der Staatsminister Weimar jetzt selbst mit Avatar arbeitet, möchte er Anstoß dafür geben, dass Politik KI-Entwicklungen nicht passiv zuschaut, sondern digitale Zukunft aktiv gestaltet. Der Staatsminister sieht das als Kern kultureller und demokratischer Zukunft. Politik darf KI nicht nur regulieren, sondern muss sie auch selbst erproben, offen und transparent. Der Avatar ist insofern ein ganz bewusstes politisches Experiment, um selbst Erfahrungen mit dem Einsatz von KI in der Verwaltung und in der Politik sammeln zu können. Und Staatsminister Weimar möchte damit zugleich zeigen, welche Chancen und Risiken künstliche Intelligenz mit sich bringen. Von Übersetzungen und effizienter Kommunikation bis hin zu Deepfakes und Desinformation. Und genau deshalb hat der Staatsminister dieses Projekt gestartet und hat damit ja offensichtlich Wahrnehmung gefunden.
Ja, aber meine Frage war ja jetzt nicht das gewesen, was Herr Weimar ja schon verkündet hat, sondern ob der Bundeskanzler ebenfalls einen Avatar von sich selbst schafft, weil wenn das stimmt, was Sie gerade vorgetragen haben, dass die Politik das ausprobieren muss, stellt sich die Frage, warum es dann nicht mehr Kabinettsmitglieder machen und der Bundeskanzler?
Also mir sind derzeit keine derartigen Planungen bekannt, aber wie das so ist, also kategorisch ausschließen möchte ich von dieser Stelle natürlich auch nichts. Der Staatsminister, der für einen wichtigen Bereich, den die KI beeinflusst, zuständig ist, hat da jetzt mal einen ersten Aufschlag gemacht und den würde ich jetzt erst einmal wirken lassen, bevor wir uns dann Gedanken darüber machen, wie das fortgesetzt wird. Also, um Ihre Frage noch einmal zu beantworten, mir sind keine Planungen bekannt, dass der Bundeskanzler zeitnah auch einen Avatar erschaffen möchte.
Noch eine kurze Nachfrage. Gibt es innerhalb der Bundesregierung eine Absprache, wie man überhaupt mit dem Thema umgeht? Weil normalerweise Regierungen ja einen geschlossenen Auftritt haben, aber gibt es eine Richtlinie, ob Minister das machen dürfen oder nicht machen sollen oder gerade machen sollen?
Mit das meinen Sie einen Avatar?
Einen Avatar schaffen,
von sich schaffen. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Also mir ist keinerlei Richtlinie bekannt, die das entweder vorschreibt oder die das untersagt. Das ist grundsätzlich gilt, das Thema KI, wie ich eingangs gesagt habe, hat natürlich eine immense Bedeutung und ist ein absolutes Querschnittsthema, das alle Bereiche betrifft und dementsprechend spielt das für die Bundesregierung eine Rolle und darüber findet intensiver Austausch statt über die Ressortgrenzen hinweg, weil man dieses Thema natürlich keinem einzelnen Ressort zuordnen kann.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Großkopf mit dem Thema Cannabis.
Ja, am Montag stellt die Kommission den Zwischenbericht zur Evaluation des Konsum, ich muss mich ein bisschen konzentrieren, Konsum-Cannabis-Gesetzes vor, so. Welche Erwartungen gibt es denn an diesen Bericht und inwieweit lassen sich da vielleicht Schlüsse ziehen, ob ein Gesetz verändert werden muss und wenn ja, wie?
Oh, Entschuldigung, jetzt.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich kann natürlich jetzt den Bericht als solches nicht vorwegnehmen, aber im Konsum-Cannabis-Gesetz wurde ja vereinbart, dass dieses Gesetz und die darin getroffenen Regelungen in unterschiedlichen Zeitabständen evaluiert werden. Jetzt der erste Zwischenbericht, der vorgelegt werden wird am Montag, der befasst sich mit den Themen Kinder- und Jugendschutz sowie den Besitzmengen und den Wiedergabemengen in den Anbauvereinigungen. Und insofern erwarten wir uns darüber natürlich Erkenntnisse. Und ob darüber hinaus gesetzlicher Anpassungsbedarf besteht, das muss natürlich erst geklärt werden.
Okay. Gibt es dazu eigentlich inzwischen vielleicht auch die Frage an Herrn Hille, eine abgestimmte Haltung in der Bundesregierung oder wird erstmal der Bericht abgewartet?
Zu was eine abgestimmte Haltung? Setzt ja voraus, dass es eine vorher Unabstimmung gegeben hat.
Zum Konsum Cannabis und dem weiteren Umgang damit?
Also ich sehe gar nicht den Anlass dafür, dass es eine abgestimmte Haltung braucht. Es gibt eine Gesetzeslage, die ist, wie sie ist, und alles andere hat der Kollege aus dem BMG gerade vorgetragen.
Danke.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Ich habe jetzt auf der Liste noch Herrn Kehrer mit zwei Themen, Herrn Fechtner, Herrn Jessen und Herrn Rusch und Herrn Rinke. Dann versuchen wir das alles bitte in einer Viertelstunde zu schaffen. Herr Kehrer.
Also ernste Frage ans Wirtschaftsministerium oder vielleicht Finanzministerium. Es geht um die jüngste Ankündigung vom US-Präsidenten Trump über neue Zölle an verschiedenen Sektoren. Darunter Pharmakonzern, aber auch Möbel und anderen. Ist das alles durch das Abkommen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten bedeckt sozusagen oder könnten sie doch negative Folge für die deutsche Industrie haben? Danke.
Ja, vielen Dank für die Frage. Die Ankündigung aus den sozialen Medien durch Präsident Trump haben wir natürlich wahrgenommen. Wir beobachten die Lage ja sehr eng. Die tatsächliche Umsetzung durch einen Rechtsakt in den USA steht aber noch aus. Das heißt, die Details sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht völlig klar. Und deswegen würde ich mich auch mit einer Bewertung jetzt zurückhalten. Wir beobachten das weiter genau. Wir sind auch mit der Europäischen Kommission, die ja die Handelsfragen in der EU federführend behandelt, im engen Austausch dazu.
Herr Rinke?
Ja, konkrete Nachfrage dazu. Die EU-Kommission hatte gesagt, dass der große Vorteil des EU-US-Abkommens darin liegt, dass alle weiteren Strafzölle nicht für die EU gelten würden, hat ausdrücklich auch Pharma genannt. Deswegen nochmal die Frage, gehen Sie davon aus, dass diese Zölle, die jetzt verkündet wurden, für die deutsche und die europäische Industrie, also Pharmaindustrie, gar nicht erst gelten?
Ja, da kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nur auf den Text der gemeinsamen Erklärung zwischen der Europäischen Kommission und der US-Regierung von, ich glaube, Ende August war es, verweisen, wo eben gewisse Obergrenzen für verschiedene Sektoren festgelegt wurden. Aber wie gesagt, für das, was jetzt neu angekündigt wurde, ist die konkrete Umsetzung erst einmal abzuwarten.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Fechtner.
Vielen Dank. Die Frage richtet sich an das BMAS. Denn es gibt einen Bericht, dass die Freibeträge für die geplante Aktivrente noch mal höher angesetzt werden sollen als bisher geplant. Können Sie noch mal sagen, ob das jetzt schon beschlossene Sache ist oder ist das noch ein Streitthema?
Wir sind als Sozialministerium natürlich zuständig für die Rente, aber speziell Aktivrente ist federführend beim BMF, da würde ich gerne abgeben.
Ja, gerne. Also ich kann dazu sagen, dass wir den Gesetzentwurf zu dem Thema, das Sie angesprochen haben, zeitnah vorlegen werden. Es gibt in der Bundesregierung Einigkeit, dass das zum 1.1. kommen soll. Und auch im Haushalt ist dafür Vorsorge getragen. Die Ausgestaltung, das ergibt sich aus dem Koalitionsvertrag. Da geht es darum, dass eben finanzielle Anreize geschaffen werden sollen für längeres freiwilliges Arbeiten. Und da ist ja auch geregelt, dass es eben um diesen steuerfreien Bonus in Höhe von 2.000 Euro gehen soll.
Jetzt war ja auch meine Frage nach den noch höheren, nach einem noch höheren Satz an, ich sag mal, zu erwirtschaftlichen Einkommen. Die Wirtschaftsministerin hat das schon als Tatsache dargestellt. Vielleicht kann das BMWE dazu was sagen.
Die Aussagen der Ministerin stehen für sich.
Dann sehe ich auch dazu keine weiteren Fragen. Herr Jessen mit einem neuen Thema.
Ja, Frage geht ans Außenministerium. Herr Hinterseher, treffen Informationen zu, dass das Auswärtige Amt den amtierenden afghanischen Generalkonsul in Bonn aufgefordert hat, zum 1.10. zurückzutreten und den Posten für einen Vertreter des Taliban-Regimes freizumachen?
Ja, Herr Jessen, Sie beziehen sich auf Äußerungen oder Ankündigungen, die wir zur Kenntnis genommen haben. Wir stehen dazu mit dem Generalkonsulat in Bonn und den anderen afghanischen Vertretungen in engem Kontakt. Wichtig ist aus unserer Sicht, dass die mehr als 400.000 Afghaninnen und Afghanen in Deutschland weiter konsularisch versorgt werden können.
Das beantwortet aber die Frage nicht. Die Frage war, ob es eine Aufforderung an den amtierenden Generalkonsul, Herrn Kabiri, gab, zum 1.10. zurückzutreten, weil der sich ja in der Vergangenheit oder bislang weigert, mit der Taliban-Regierung zusammenzuarbeiten. Gibt es eine solche Aufforderung oder gehen Sie davon aus, dass auch nach dem 1.10. Herr Kabiri amtierender Generalkonsul in Bonn sein wird?
Ja. Wie gesagt, also ich kann Ihnen sagen, wir prüfen, ob diese Ankündigung der afghanischen Seite irgendwelche Ankündigungen oder Auswirkungen für die Mitarbeitenden des Generalkonsulats in Bonn haben könnte. Und aktuell steht eine grundsätzliche Ausreisepflicht nicht im Raum.
Entschuldigung, wenn ich nochmal nachfragen darf. Gibt es eine Aufforderung seitens des Auswärtigen Amtes zum Rücktritt an den amtierenden afghanischen Generalkonsul?
Nochmal, es gibt eine Abberufung durch die afghanische de facto Regierung und die ist nach dem Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen bindend. Das Gesandtschaftsrecht sieht in solchen Fällen vor, dass der Empfangsstaat eine angemessene Frist setzt und das tut das Auswärtige Amt. Und dazu sind wir mit dem GK Bonn im Gespräch.
Frau Gerhäuser?
Ja, da würde ich gerne noch mal ansetzen, um zu wissen, wie denn dann künftig die Rolle des Taliban-Regimes sein wird in der Definition. Also wie wird die deutsche Regierung dann mit diesem Regime zusammenarbeiten? Denn das könnte ja auch was verändern.
Noch einmal, ich glaube, wir haben das auch in der Vergangenheit schon wiederholt hier ausgeführt. Wir unterhalten diplomatische Beziehungen mit Staaten. Wir haben die diplomatischen Beziehungen zum afghanischen Staat nie abgebrochen. Zugleich erkennen wir die de facto Regierung der Taliban nicht an als rechtmäßige Regierung.
Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, Partnern, der Junge Naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Rusch.
Ja, die Frage richtet sich ans Bundesinnenministerium. Die Probleme am Berliner Flughafen nach dem Cyberangriff halten ja an. Jetzt meine Frage, inwiefern ist das Bundesinnenministerium dort involviert, beziehungsweise das BSI, zukünftig dann den Flughafen resilienter zu machen? Das betrifft ja immerhin kritische Infrastruktur. Und vielleicht können Sie auch sagen, ob es da Kontakte mit der britischen Regierung gibt. Ein Verdächtiger wurde ja wohl dort schon festgenommen, der im Zusammenhang mit dem Cyberangriff stehen soll.
Also zunächst mal zu laufenden Entwicklungen äußern wir uns nicht, deshalb kann ich zu Ihrer letzten nachgeschobenen Frage mich auch hier nicht äußern. Grundsätzlich ist es so, und das würde ich gerne etwas allgemeiner ausführen, dass ja, Flughäfen gehören zur kritischen Infrastruktur und Flughafenbetreiber sind aufgefordert, von uns grundsätzlich für redundante Systeme zu sorgen. dass auch in diesem Fall, aber wie mein Kollege hier, ich glaube, es war am Montag ausgeführt hat, war jetzt die Sicherheit des Flughafens nicht gefährdet. Und um das jetzt wieder in Ordnung zu bringen, dass alles wieder geregelt läuft, dafür ist der BER zuständig. Und das BSI berät selbstverständlich in Sicherheitsfragen und war auch in diesem Fall eingebunden.
Dann Herr Kehrer, ich glaube, Sie hatten noch ein zumindest verwandtes Thema.
Ja, es geht um den Vorfällen an der Bahn, auch ans Innenministerium. Ja, die Vorfällen von vermutlichen Sabotageakten, also getrennte Kabel und so weiter. Gibt es irgendwelche Hinweise, dass diese Vorfälle vielleicht koordiniert waren? Und wenn ja, könnte es einen Bezug zu einem ausländischen Akteur geben, beispielsweise Russland? Danke.
Ja, auch hier, das wird Sie leider enttäuschen, laufen die Ermittlungen und deshalb kann ich mich dazu nicht näher äußern.
Und dann ein letztes Thema heute von Herrn Rinke.
Ja, ich habe eine Frage ans Arbeitsministerium und Herrn Hille zum Thema Bürgergeld. Nachdem der Kanzler jetzt angekündigt hat, dass, ja, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht mehr das Ministerium die Federführung hat, sondern er selber zusammen mit den Spitzen der Koalition, hätte ich ganz gerne gewusst, wie dieser Prozess der Reform des Bürgergeldes jetzt eigentlich ablaufen soll. Also wie muss man sich das vorstellen? Weil er hat gesagt beim VCI-Auftritt, dass erst die politischen Spitzen sich auf Formulierungen einigen und dann erst die Ministerialbürokratie das zu sehen bekommt. Also arbeitet das Ministerium jetzt gar nicht mehr an der Reform? Wie muss man sich das vorstellen?
Herr Rinke, ich glaube, als erstes ist wichtig zu unterstreichen, die Aussagen des Bundeskanzlers zeigen noch einmal, von welch großer Bedeutung für uns eine Veränderung, eine Reform in diesem Bereich ist. Und da ist die Koalition, sind die Koalition tragenden Parteien sich einig, dass wir das Bürgergeld gemeinsam weiterentwickeln und reformieren müssen. Und das ist das, was der Bundeskanzler damit sagt. Da sind wir in engem Kontakt innerhalb der Koalitionsspitze und innerhalb der Bundesregierung. Aber das geht natürlich bei so einem Projekt wie bei anderen wichtigen Projekten der Bundesregierung auch Hand in Hand, dass natürlich das Handeln der Bundesregierung und die politische Haltung der Koalitionsspitze da synchron gebracht werden müssen. Und das ist damit gemeint. Und es ist aber kein Anlass dafür, davon auszugehen, dass da irgendwelche größeren Differenzen bestünden. Das ist nicht der Fall. Wir sind uns einig in dem Ziel, das Bürgergeld weiterzuentwickeln.
Kann ich mich in allen Punkten anschließen? Und vielleicht für Sie noch der Hinweis, falls Sie es nicht gesehen haben, die Ministerin hat sich heute Morgen in ihrer Rede zum Haushalt im Bundestag ganz am Ende auch zu diesem Punkt entsprechend geäußert, können Sie sich noch anschauen.
Okay, das habe ich nicht gesehen, gebe ich zu. Aber ich hätte trotzdem gerne gewusst, denn er hatte sich ganz klar geäußert, kommt jetzt die Vorformulierung für einen Gesetzentwurf aus dem Ministerium oder von den Parteispitzen?
Also üblicherweise werden Gesetzentwürfe nicht von Parteispitzen geschrieben. Ich glaube, Sie versuchen da zwei Dinge übereinander zu bringen, sozusagen, die parallel laufen. Es gibt politische Grundentscheidungen und darauf bezieht sich der Bundeskanzler, die in der Koalitionsspitze getroffen werden müssen. Und die Umsetzung obliegt dann natürlich der Bundesregierung und den zuständigen Ressorts. Und das ist die Schrittfolge. Und so würde ich das einzuordnen bitten.
Und ich sehe keine weiteren Fragen dazu, Herr Kehrer. Ich hatte eigentlich gesagt, dass wir damit dazu, Herr Großkopf, ich würde jetzt eigentlich, drängt es wirklich aktuell oder hat es bis nächste Woche Zeit? Eigentlich wollte ich damit sagen, die Frageliste war eigentlich zu für heute. Ich sehe keinen großen Protest, insofern sage ich danke für heute und wünsche ein schönes Wochenende.
Danke.